Sascha Rufer, herzlich willkommen hier im Central Park beim Andy Böhni und bei mir zmitzt in Vancouver. Sag mal, nach so einem Fußballmatch, wie lange brauchst du zum Runterfahren?
Boah, also zuerst mal merci, dass ich hier hinkomme. Es ist eine spezielle Frage, weil man sie nicht einfach mit einem Wort beantworten kann. Es kommt auch auf das Spiel drauf an. Es kommt darauf an, was ist durch den Tag durchgegangen, wie aufgewühlt ist das Ganze rundherum gewesen. Da gehört die Produktion dazu, da gehört der Match dazu, das Resultat dazu. Meistens ist es immer ein bisschen gleich. Bei Auswärtsspielen hockt man nach dem Match noch zusammen im Restaurant vom Hotel. Meistens isst man etwas um Mitternacht herum und dann diskutiert man über das, was gegangen ist. Und wenn man dann merkt, dass die Müdigkeit kommt, dann geht man ins Bett. Einfach formuliert, ja, ja schon. Zweieinhalb Stunden, bis ich einigermaßen oben runterkomme.
Ja. Die Spieler hauen ja nach dem Match eine Pizza rein, um Kalorien wieder ein bisschen hinzufügen. Was isst oder was trinkt der Sascha Rufer dann?
Ich habe das Glück, dass ich 50 Jahre lang Glück hatte, dass mein Energiespeicher relativ gut gefüllt ist. Und dann brauchst du für den einzelnen Moment nicht so viel. Aber du isst gleich noch etwas Leichtes, das dich nicht gerade umhält, aber du isst etwas Kleines.
Also etwas Leichtes. Ich glaube, einmal nach Luxemburg gefahren und dazu schauen wir das schlechteste Fondue auf dem Planet gegessen, glaube ich, zusammen, oder?
Also. Ja, das ist richtig. Also jetzt sind wir noch das Fondue essen, anpreisen, Schweizer Fondue. Und, aber das ist nicht können essen. Das ist nicht gegangen.
Das ist einfach das ist flüssig geworden irgendwie. Ja.
Andi, souveräner 2-0-Sieg gegen Algerien war schon sehr eindrücklich, gewesen, was die Schweizer Nazi vor allem in der zweiten Halbzeit da auf den Platz gebracht hat.
Oder? Ja, mir hat vor allem gefallen, wie sie das Spiel diktiert haben. Wir haben gesagt, oh, ihr könnt mir sagen, das, was auf dem Platz läuft. Akanji, Chaka, einfach so mit dieser Selbstverständlichkeit, die wirklich sehr beeindruckend war. Ja.
Einmal mehr für den ersten Höhepunkt hat Johann Manzambi gesorgt. Das ist ein wahnsinniger Assist, den er dort gemacht hat.
Ich finde die Aktion sensationell. Er hat irgendetwas, wo ich immer noch herausfinden bin, was er sein könnte. Ich habe das Gefühl, dass er in seiner Bewegung so atypisch unterwegs ist, dass man ihn nicht lesen kann. Wie eine Spinne, die nicht genau weiß, welches Bein bewegt sich als nächstes. Kannst du irgendeinen Manzambi nicht lesen. Er ist einen halben Schritt früher im 1-1. Er tippt den Ball an. Er hat aber auch die Fähigkeit aufzuschauen. Er wirkt ja eigentlich eher wie ein Sprinter, hast du fast das Gefühl. Aber diese Art und Weise bringt ihn nicht nur in Bezug mit dem Ball am Fuß in ganz gute Positionen, sondern als Vorbereiter glänzt er eben auch, weil er den Blick für das Wesentliche hat. Also für mich war das eine ganz starke Aktion.
Manzambi top. Begeisterung ist in der Schweiz angekommen. Es hat ganz viele Leute im Public gehabt. Und wie lange geht der Weg? Wie lange kann der Weg noch gehen von der Schweizer Nation?
Für mich hat die Mannschaft keine Grenzen. Ich sage immer das Gleiche. Der EM24 haben wir gesehen, dass jede Mannschaft von dieser Welt fordern kann. Und ich glaube, jede Mannschaft von der Welt, also wird das niemand wegfegen. Die Nationalmannschaft ist viel zu solid aufgestellt, glaube ich.
Die Mannschaft hat etwas Spezielles an sich. Sie kann sich eigentlich fast nur selber schlagen, was auch ein bisschen dazugehört im Sport. Aber das ist, glaube ich, die einzige Gefahr, die sie drin könnte unterlegen, dass sie sich selber könnte verlieren könnte. Sonst sehe ich nicht gross Sachen, wo du sagst, dort sind wir schlecht, dort sind wir... Nein, die Mannschaft hat wirklich etwas, was sie stark macht.
Du hast Chaka angesprochen. Was ist seine Rolle im Team?
Der Granit Xhaka ist, glaube ich, so wichtig wie nie in einer Zeit, die für ihn nicht die einfachste ist. Der Granit Xhaka muss von der Reputation her niemand fürchten. Der Granit Xhaka muss auch keine Leistungsausweis mehr darlegen. Man weiss, er ist der beste Fußballer, den die Schweiz in der Gegenwart hat. Aber der Granit Xhaka ist älter geworden. Und die Distanz zwischen dem Jüngsten im Team und dem mittlerweile fast Ältesten, dem Granit, ist grösser geworden. Und wir wissen auch, wie wir das kennen, wenn nämlich meine Eltern, Vorgesetzten, da oben waren,
sie haben
sie
auch.
Ja, ich habe ihn schon zugelassen. Aber insgesamt dachte ich, ja, red du nur einen alten Mann, oder? So in diesem Stil. Und das ist nicht einfach für einen Granit. Aber er macht es wett mit Leistung. Es ist unglaublich, auch wieder in dem Spiel gegen Algerien. Wir haben einen Rucksack angehängt, wir haben ihn immer wieder angegangen, er hat ganz andere Wege müssen gehen und hat im Spiel in eine ganz andere Wichtigkeit gefunden, die unentbehrbar ist für das Team. Also, mich überzeugt er in seiner Art, mich überzeugt er als Chef, mich überzeugt er auch als Anführer. Der Granit Xhaka ist on top.
Dein Verhältnis mit dem Granit war ja nicht immer top gewesen, wenn man das so sagen darf. Wir hatten eine Aussprache miteinander. Kannst du uns mal erzählen, was dort so abgegangen ist und warum es zu dieser Aussprache gekommen ist?
Ist natürlich alles im Zusammenhang mit der unsäglichen Pressure-Game-Geschichte, mit Aussagen drin, die mir als rassistisch ausgelegt wurden. Ich weiß nicht, ob der Granit Xhaka das überhaupt je gesehen hat, aber wenn du in der Öffentlichkeit stehst und etwas über dich gesagt wird, bekommst du es der dritten Partei mit. Lange Rede, kurzer Sinn, das Verhältnis zwischen Granit und mir ist mit Pressure-Game, mit der Top-Adler-Geschichte, aber auch mit der Art, dass er sagt, was er denkt und ich kommentiere, was ich denke, irgendwo durch eine Belastung gewesen. Und man hat im Vorfeld von grossen Ereignissen gesagt, das müssen wir irgendwann können ausbrechen, möchten das aber nicht in der Schweiz machen, weil die Medien das ja auch festgestellt haben. Also haben wir das ausser Haus gemacht, im Trainingslager, sind wir uns begegnet in einer Garderobe von einem Trainingsplatz und haben die Aussprache dort gehabt. Es war nicht ein Ausspruch, wo Anwälte nebendran waren, sondern wo es wirklich darum geht, zwei Männer treffen sich und fragen eine simple Frage. Hey, gibt es etwas, was wir zusammen müssen besprechen müssen, was läuft da zwischen uns? Und dann hat der Grani gesagt, was ihn stört an mir oder was er mitbekommen hat. Ich habe gesagt, wie es war aus meiner Sicht und mir auch gesagt, wie ich ihn empfinde. Aus dem Gespräch ist wirklich ein inniges Gespräch geworden, im Sinne von, dass man Verständnis gehabt füreinander, dass man einander auch akzeptiert. Wir sind seither nicht zusammen in die Ferien. Wir sind auch nicht in die Möste. Aber wir begegnen sich mit Respekt auf Augenhöhe. Ich weiss, ich kann ihm anrufen und kann ihn fragen, wenn ich etwas wissen müsste. Und er weiss auch, dass er mich direkt angehen kann, wenn ihn etwas stört. Und das war eine Basis zum Zusammenarbeiten, das Verhältnis in den letzten eineinhalb Jahren auf eine wirklich professionelle Stufe gesetzt hat.
Du kennst ja das, oder? Mit der Aussprache mit dem Granit Xhaka. Hast du ja auch ab und zu erlebt.
Wir sind ja die alle jetzt, ich weiss auch nicht, 2011, 15 Jahre zusammen, oder? Und da gibt es ja zwischendurch, dass mal Leute wird. Und der Granit ist natürlich einer, der sehr emotional dann nicht jedes Komma hineinlesen, sondern einfach dann auch mal in die Luft geht, sehr emotional. Aber mit ihm kannst du eigentlich dann noch reden und kommst wieder auf eine Basis. Und wenn du miteinander redest, dann ist das ja immer die bessere Variante, als wenn du zum Beispiel auch miteinander schreibst. Weil dann gibt's ja manchmal Missverständnisse dann wieder.
Vom Xhaka zum Denis Zakaria, ein riesen Match zeigt auf der rechten Abwehrseite. Bist du überrascht gewesen, dass der Muri ihn wieder aus dem Hut gezogen hat, nachdem er ja zwei Spiele draussen gelassen hat?
Nein, aufgrund von der Vorgeschichte nicht. Wir haben gewusst, der Xhakas ist angeschlagen, geht auch nicht. Und Widmer ist auch noch nicht topfit. Man muss wissen, dass der Murat Yakin in den letzten eineinhalb Jahren sich einen Trainerstaff zusammengestellt hat, wo er nicht mehr nach, ich habe das Gefühl, dass er könnte spielen gilt, sondern er geht nach Daten. Da sind Leute herum, die genau messen können, ist ein Spieler parat oder nicht. Und der Murat Yakin setzt auf die Spieler, die 100% fit sind. Also wir wussten, dass sie nicht alle 100% fit. Die einzige Möglichkeit, die bleibt, ist mit Zakaria auf rechts. Ich war erstaunt, dass er in der Vierkette Lotto spielen lässt. Aber auch hier wieder Murat Yakin. Er gibt jedem Spieler eine Aufgabe mit. Die Aufgabe ist temporär auf das Spiel bezogen. Und er hat mit dem Zakaria offenbar geredet und gesagt, genau das ist die Aufgabe. Und der Zakaria ist ein hochintelligenter Spieler, der hervorragend Fußball spielen kann, die Aufgabe in einem Teamgefüge absolut kennt und darum die Aufgabe auch angenommen hat. Es gibt andere Spieler, die nehmen die Aufgabe nicht an. Darum gibt es dort eben die Amix Lampen. Er nimmt sie an.
Auffallend ist, du hast gesagt, andere Spieler nehmen die Aufgabe nicht an. Auffallend war der Nuoka vor nach dem Spiel. Brutal sauer. Der Muri hat die Flasche gerührt, wo er glaub, den Einwurf zum Gegner gespielt hat. Du hast vor kurzer Zeit mal gesagt, der Nuoka vor sei eine Zeitbombe in dieser Nationalmannschaft. Fühlst du dich ein bisschen bestätigt?
Nein, und das Wort Zeitbomben ist wahrscheinlich zu martialisch, das geht nicht eigentlich. Aber das meine ich, ist eine sehr kurze Lunte genommen. Und der Noah Okafor ist eine eigene Art Mensch. Er verarbeitet Sachen, die ihm nicht passen, vielleicht anders als andere. Er ist sehr impulsiv, er kann ja zeigen, dass er verrückt ist. Und das ist in einem Teamgefüge, wo an einer WM lang miteinander zusammen ist, immer ein gewisses Risiko. Und das ist eine Art, die er hat, die wir beobachtet haben in all den Jahren, wo wir jetzt miteinander zusammenarbeiten. Und darum bin ich der Meinung, das könnte zum Problem werden, weil der Noah auch vor will spielen. Und es gibt Argumente, um ihn zu spielen. Und der Muri lässt ihn nicht spielen, bringt ihn gestern. Und der Einwurf, da habe ich auch den Kopf geschüttelt, wie du den Einwurf kurz vor Schluss eigentlich dem Gegner kannst überlassen, das verstehe ich nicht. Aber dort hast du schon gemerkt, es hat heute schnell die Brause gegeben von Murat Yakin. Dann hat es der Noah auch vorgegeben, der dreht sich ab und geht nicht mit den Fans mit jubeln. Da haben wir schon gemerkt, etwas stimmt da auch nicht. Und es ist ja heute auch bestätigt worden, was wir gehört haben. Ja, also der ist ziemlich sauer.
Du kennst die Familie gut. Das war wahrscheinlich die falsche Reaktion jetzt vom Noah nach dem Spiel.
Ja, das ist eigentlich jetzt sehr gut verhalten. Ja, natürlich, wenn du nicht spielst, ist das per se wie ein Teufelskreis. Du kommst nicht raus. Wahrscheinlich auch, wenn du noch mal eine lange Pause, 8 Tage, sitzt im Hotelzimmer, denkst noch mal nach und es wird immer extremer, dann kommst du eine Chance, wie passiert so etwas. Das musst du auch wieder zuerst verarbeiten. Aber was im Teamcamp alles passiert ist, ist noch schwierig zu beurteilen.
Du findest, als Noah musst du es können verarbeiten?
Ich glaube, wie du gesagt hast, vom Typ her ist er einer, wo die Sachen anders verarbeitet. Weißt du, ich glaube, es wie, dass ein Trainer nicht auf dich setzt, ist ja irgendwie eine Ablehnung gegenüber dir als Spieler, ein Stück weit, oder? Das ist auf jedem Fußballer so. Und das zu verarbeiten, fällt nicht jedem gleich einfach, oder? Entweder, also als Stürmer sind wahrscheinlich sensibler, Verteidiger sind vielleicht wieder anders, je nachdem, aus anderem Holz geschnitzt. Ja, ich glaube, dass in der Gemengelage, dass sich das immer noch mehr aufschaukeln oder ein Stück weit, oder?
Da schaukelt es definitiv auf, bin auch deiner Meinung. Ich bin aber auch der Meinung, wenn dir der Nationaltrainer mitnimmt, dann redet er im Vorfeld vom Turnier mit. Und er gibt dir auch mit, was deine Aufgabe wird sein und was deine Rolle wird sein. Und du darfst dann erst Ja sagen zu dem Ganzen, wenn du die Rollen akzeptierst. Und Noah Okafor hat gewusst, wie seine Rollen aussehen. Ich bin einfach der Meinung, die Spieler dürfen sich nicht beibäscheln, auf außen nicht. Es hat jeder seine Aufgabe, jeder seine Verantwortung und die muss er wahrnehmen. Und wenn halt die Verantwortung dort drin besteht, dass du nur 12 Minuten spielst oder ein Viertel, ist es halt so. Also der Jömer fliegt nicht aus. Und der Amenda, der auch Argumente hat, der fliegt auch nicht aus. Darum sage ich, das hat Murat Yakin richtig gesagt und andere Nationaltrainer sagen das ja auch. Eine Weltmeisterschaft oder eine EM ist etwas ganz Spezielles. Da spielen nicht die 11 Besten vom Land miteinander zusammen, sondern die 11, die auch als Truppe zusammenpassen. Und dort hat er noch vor, von außen gesehen, ich möchte es nicht unterstellen, womöglich ein kleines Defizit, was jetzt nicht heisst, dass man das wieder anbekommt. Er war einfach sauer gewesen, klar. Das kann alles wieder kommen, aber es ist sicher nicht von Vorteil.
Die WM ist viel grösser als alle anderen vorher. Es hat auch einschneidende Veränderungen gegeben. Unter anderem ist der Hydration Break eingeführt worden. Mich nimmt Wunder, was machst du amigs dort? Haust du einen Snickers rein in dieser Zeit? Oder?
Nein, der Hydration Break ist tatsächlich für uns natürlich eine kleine Pause. Dann läuft auch Werbung. Die Werbung geht nicht allzu lang, 50, 60 Sekunden. Dann sind wir wieder zurück. Hydration Break heisst 3 Minuten. Das gibt Gelegenheit für Benni, der neben mir sitzt, Benni Huckel als Co-Kommentator, hat die Ins lanciert, wie siehst du es. Erst recht jetzt, wo wir festgestellt haben, was aus dem Hydration Break geworden ist. Der Fußball wird neu definiert.
Erklär mal, warum. Du hast gesagt, das Spiel wird verändert.
Ja, das Spiel wird komplett verändert eigentlich. Vorher hat man in 2 Halbzeiten gerechnet. In der Halbzeit hast du taktische Veränderungen herbeigeführt. Du hast nach 60 Minuten gewechselt. Der Trainer hat ein bisschen gewartet und hat dann auf die Wechsel reagiert. Jetzt funktioniert es anders. Jetzt hast du in der ersten Halbzeit, nehme ich das tatsächlich als Justierung wahr. Du hast die ersten 20 Minuten und vielfach gesehen an dieser WM. 20 Minuten, wo ein Team das bessere Team ist. Dann hat man von justieren. Das zweite Viertel eigentlich ist dann wieder ein sehr ausgeglichenes Viertel geworden. Der Trainer hat Gelegenheit, mit allen Spielern während 3 Minuten zu schwätzen. Ein ganz wichtiger Punkt. Und auch in der zweiten Halbzeit noch viel verrückter. Du wechselst nicht mehr nach 60 Minuten. Ich war enorm erstaunt, dass der Wladimir Petkovic kurz vor dem Break wechselt. Das habe ich nicht verstanden. Weil du weißt heute, du musst ein bisschen gamblen, du musst ein bisschen warten, du musst lesen, du musst schauen, wer macht sich warm. Meistens sind es 5 Spieler. Erst im letzten Moment ziehen sie das Kuttel ab, dann weißt du, wer wechselt. Und Murat Yakin, das kommt dem zugute, das ist so ein Gambler, der wartet, das findet er so genial, das findet er das Heisseste, was du machen kannst. Und er reagiert auch immer gut, das muss ich schon sagen. Und darum, das Spiel verändert sich, weil du auf den letzten 20 Minuten des Spiels noch einmal taktisch und auch personell kannst Änderungen herbeiführen, die das Spiel noch einmal kippen
können. Trinkpause eingeführt wurde, gut für Kommentatoren, gut für die Spieler, gut für die Trainer. Und trotzdem sagen alle, die FIFA hat das nur gemacht, um Geld zu verdienen. Andi Böhni hat noch nicht lange her den Gianni Infantino getroffen und hast ihn gefragt, ob das so ist mit dieser Hydration Break.
Ja, Hydration Break ist ein schönes gutes Thema, das jetzt für viele Diskussionen sorgt. Wir haben das letzte Jahr in den USA eine neue Wettbewerb organisierte Club-Weltmeisterschaft. Und in der Club-WM haben wir Cooling Breaks gemacht. Was ist passiert, ist, dass wir bei ungefähr 60% der Spiele die Cooling Break gemacht haben und in 40% der Spiele nicht, weil es nicht so heiß war. Und alle haben reklamiert. Wir wollen alle gleich behandeln. Unabhängig, ob es jetzt heiß ist, warm oder ein bisschen weniger. In jedem Spiel gibt es die Hydration Breaks. Es wird dann gesagt, FIFA macht immer alles wegen dem Geld. Also Nummer 1, das Geld von der FIFA geht da, was muss gehen. Fußballentwicklung. Aber Nummer 2, in diesem Fall ist es absolut nicht der Fall. Weil wir haben alle Verträge, Fernsehverträge, Sponsoringverträge und so weiter schon vorher abgeschlossen gehabt. Das heisst, die Hydration Breaks sind gar nicht vorgesehen gewesen und wir verdienen auch keine Rappen da. Fernsehanstalten wahrscheinlich schon, ich nehme es an, wenn die Werbung zeigen.
Andi, FIFA verdient kein Rappen dran, hat Gianni gesagt. Du hast ihn getroffen. Wie wirkt er sonst so? Ist er gelöst? Er hat einen rechten Reisestress, oder?
Ja, ist ja fast wie jedem Spiel. Er hat gesagt, er hat 5 von sich. Das merkt man sich nicht immer noch hin. Das Scherzchen gemacht. Nein, er ist gelöst, weil es ja sehr viel erwartet wurde, was schlecht entlaufen der WM. Und er empfindet es als Erfolg. Und von dem her sehr gut. Und wenn er argumentiert beim Hydration Break sportlich, kann ich, nachdem es Sascha vorher beschrieben hat, absolut nachvollziehen. Und ich finde es ja auch, ich habe nicht so das Problem mit Kommerzialisierung im Fußball. Ich finde es ja gut, wenn SRF 180.000 Franken pro Hydration Break bekommt, dann könnt ihr auch ein bisschen mehr investieren wie andere Sachen.
Ich habe mit dem Benny Thurnherr geredet von dieser WM. Er hat gesagt, es sei noch auffallend bei ihm amigs gewesen, wenn ein Nazi-Spiel kommentiert hätte. Er sei immer in den Feedbacks viel besser weggekommen, wenn die Nazi gut gespielt hat. Und wenn die Nazi schlecht gespielt hat und sich die Leute aufgeregt hätten, hätten sie sich auch an ihm mehr aufgeregt. Stellst du das auch fest bei dir?
Das stellen wir Journalisten generell fest. Daheim sitzt der Fan am Bildschirm. Und der findet, seine Mannschaft ist das Größte und jeder Spieler auch. Während dem Spiel gibt es dann, dass der Fan ausruft und sagt, jetzt spiel doch den Ball Angst, warum macht er das nicht, was ist das für eine Pflume? Das sagt er. Am Schluss gibt es Resultat. Wenn das Resultat da ist, ist der Spieler nicht so gut gewesen. Der Trainer hat die falsche Taktik gehabt. Aber eigentlich hat der Schiedsrichter das Spiel verpfiffen. Und ganz am Schluss ist eigentlich der Kommentator der Vollhonk. Weil der hat noch gesagt, dass es so ist. Und so bekommen wir es auch mit. Also wenn die Schweizer Nationalmannschaft top ist und sie spielt wie jetzt, Han ist eigentlich noch schön, weil dann prügelt man nicht auf mich und prügelt man auch nicht auf die Kollegen ein, wenn die Nationalmannschaft nicht gut spielt.
Bist du immer der schlechteste Spieler?
Ja, das ist einfach ein bisschen so. Ja. Mit dem kann man leben. Es ist ja auch ein bisschen eine eigene Welt, um ehrlich zu sein. Oder die Kritiken, die hast du früher müssen mit einem Brief anbringen oder mit einem Fax. Da hast du müssen schreiben und während dem Schreiben hast du wahrscheinlich gemerkt, ja, andere Wortwahl. Mittlerweile hast du andere Medienmöglichkeiten. Noch während du etwas sagst, ist der daheim, wo du sowieso auf den Keks gehst schon und schreibt etwas und platziert es irgendeinem Ort. Und dann hat es die grosse Welt. Ich bin hier ziemlich pragmatisch und einfach unterwegs. Die Welt der Trolle, die ist bei mir im Handy. Und wenn ich das Handy und die einzelnen Medien nicht konsumiere, Kommentarspalten nicht konsumiere oder mir nicht auf soziale Medien umschicken, dann bekomme ich von denen auch nichts mit.
Du hast gerade kürzlich gesagt, 2014 hättest du ein bisschen anders reagiert auf die negativen Feedbacks. Du hättest dir auch einen Coach müssen zutun, weil du gelitten hast darunter. Was hast du denn daraus gelernt? Also, weißt,
ich habe eigentlich nicht gelitten. Ich habe erst hinterher festgestellt, wenn du allein unterwegs bist an einer Fußball-WM als Kommentator oder Kommentatorin, dann bist du wirklich allein. Und du suchst für deine Arbeit tagtäglich irgendein Feedback, wenn du als Handwerker ein Objekt gestaltest oder selbst wenn du den Rasen meist, daheim schaust du am Abend zurück auf den Rasen und sagst, das habe ich gut gemacht. Das ist als Kommentator nicht. Und wenn man unterwegs ist, sucht man nach dem. Ich habe das auch gemacht, habe mich dann in Kommentarspalten verloren gehabt und habe aus den 30, 40 Leuten, die geschrieben haben, eine Meinung gebildet, die offenbar die Öffentlichkeit zu mir hat. Ich habe mich dann verleitet, zum Teil zurückzuschreiben, zurückzugeben. Und das haben meine Verantwortlichen festgestellt. Sie haben mich zugepfiffen nach dieser WM und gesagt, wir müssen etwas machen mit dir. Und haben mir ein Coaching gegeben. Und da bin ich ganz ehrlich, wo meine Chefin gesagt hat, du gehst morgen ins Coaching, habe ich gesagt, eigentlich müssen all die Deppen und Dublen, die mir das Zeug schreiben, in ein Coaching. Weil die keinen Anstand haben, keinen Respekt und sowieso nicht wissen. Und nicht ich. Und ich bin dann gegangen und habe festgestellt, dass man relativ einfach seine Position wieder finden kann. Die Coaches die haben mich nicht auf eine Liege gelegt, um mit mir geredet über das Leben, sondern sie haben Relationen zurechtgerückt. Sie haben die einzelnen Player in diesem System zurechtgerückt. Und eine Aussage kann ich nehmen, wenn 1,8 Millionen Leute den Match zwischen der Schweiz und Argentinien gesehen haben, 2014, und wir haben 100 Leute in den Kommentarspalten geschrieben, du bist ein Honk, dann kann ich immer noch argumentieren und sagen, ja, aber die anderen 1,7 weiss ich was Millionen haben nichts gesagt, ergo müssen die für mich sein.
Oder die sind zu faul zum Schreiben.
Ja, aber so viel können nicht so faul sein, nicht einmal in unserer Gesellschaft, also definitiv nicht. Und das hat mir dann geholfen zu wissen, was wichtig ist und was nicht.
Du redest eben 2014, das waren Kommentarspalten gewesen, mittlerweile mit Social Media, ich meine, da haut viel mehr auf dich rein. Wie kannst du das, tust du das ignorieren, tust du das überlesen, tust du das...
Das ist, das ist eben genau die Welt, die auf Instagram stattfindet. Und die Welt findet in meinem Handy statt. Und wenn ich mit dem entledige, schaue ich nicht ins Handy. Also wenn ich nicht auf Instagram gehe oder auf was auch immer, dann bekomme ich die Kommentare nicht mit. Und so halte ich mich aus vielem daraus. Ich bedauere es nicht, dass ich nicht auf Social Media aktiv bin. Ich habe einen Account auf Social Media, weil ich es gerne beobachte, gerne Informationen hole. Aber es tangiert mich eigentlich nicht, weil ich weiss heute, du bist eine Art Blitzableiter, das darf man auch sein, das ist part of the game. Und wenn sich Rückmeldungen und Kritiken so ein bisschen in breit gesteckten Leitplanken in bewegen, dann kann ich auch etwas Positives daraus nehmen. Also wenn 10 schreiben nach einem Match, du hast Spieler verwechselt oder du hast den Spieler falsch ausgesprochen, dann ist das eine Kritik, wo ich etwas damit anfangen kann. Und so ein bisschen als Abschluss, ich habe tatsächlich aus diesen Kritiken auch Freundschaften gewonnen. Das klingt jetzt komisch. Nehme ein Beispiel. Es hat ein Juve-Fan mir eins geschrieben, dass ich keine Ahnung habe. Hat er dem zurückgeschrieben, hat sich beruhigt in seinem Wording. Und aus dem Kontakt ist plötzlich etwas entstanden. Ich habe dem nämlich angerufen, respektive geschrieben, nicht angerufen. Und gesagt, hey, beim nächsten Juve-Match, willst du mir nicht schreiben im Vorfeld, was abgeht dort? Willst du mir nicht helfen während dem Kommentar, was du siehst? Und heute ist er fixer Bestandteil.
Jetzt hast du ihn auf der Payroll
seither. Ja, eigentlich, ja, auf der Payroll, ja.
Du hast auch nie vergessen, oder? Am Schluss bist du ja eine Kunstfigur. Es geht nicht um dich als Mensch, sondern es geht um dich als Kommentator, oder? Wo sie sich abreagieren. Und dann aber zum Teil sehr persönlich werden, oder? Also hat sich wirklich eine Gemeinschaft von Internet-Troll bildet, die einfach ihren Frust loswerden, den sie im täglichen Leben wahrscheinlich haben. Und da ist natürlich der Sascha ein hervorragendes Feindbild dann. Aber es gibt nichts langweiliger als Menschen, die nicht polarisieren. Darum ist er auch so ein hervorragender Kommentator.
Gut, Kunstfigur, also Kompliment vom Möni jetzt, aber Kunstfigur ist eins, aber trotzdem, es gibt doch Sachen, die wahrscheinlich dich auch als Mensch trüpfen oder die Linie unterschreiten, die du tolerieren kannst. Hast du sicher auch schon erlebt.
Oder? Ja, es gibt es. Also, ich weiss, nach der Top-Wall-Geschichte, die ist ja diskutiert worden, sehr kontrovers, da hat's, und sehr tief diskutiert worden. Dort hat es schon Momente gegeben, wo nicht einfach waren, wo dann tatsächlich die rote Linie überschritten worden ist. Man darf nicht vergessen, ich bin eigentlich nicht allein. Ich habe eine Familie, ich habe einen Sohn, eine Tochter, eine wunderbare Frau und die bekommen das auch mit. Und die leiden unter dem, wenn sie das hören einerseits, wenn sie darauf angesprochen werden, mein Sohn in der Schule angesprochen wird, das ist natürlich nicht so einfach. Und ich sage, alles, was bis an eine rote Linie angeht, wo ich meinem Umfeld auch erklären kann, dass das ein bisschen dazugehört, auf was sie müssen schauen, was wichtig und was nicht so wichtig ist, geht. Aber wenn es plötzlich in Drohung hineingeht, wenn es plötzlich zu nah an die Oasen hineingeht, die ich mein beschreibe, dann muss man einschreiten. Dort hat man sich auch Hilfe geholt, das hat es tatsächlich auch gegeben. Aber es ist eher die Ausnahme. Die Leute müssen echt frustlos werden und dann ist es für die okay. Ja,
aber wenn dein Sohn leidet, oder? Er ist 12. Ich nehme an, das geht dir sehr nahe. Hast du dir auch schon überlegt, was mache ich da? Soll ich das überhaupt noch weitermachen? Oder?
Nein, auch hier ist spannend. Matti sucht ins Gespräch. Das ist auch nicht etwas, was der Tagesordnung ist. Es gibt es halt während WMs, während EMs. Wenn du mit dem Papi auf dem Sofa hockst, bist du nicht du als 12-Jähriger, der dann redet, sondern du hörst, was der Papi sagt. Und der Papi fliegt vielleicht aus und dann geht der Sohn in die Schule und sagt das Gleiche auch. Also es hat ja alles irgendwo durch einen Grund. Und der Matti und ich haben über das geredet. Abgesehen davon ist der Matti ein sehr... eine starke Persönlichkeit mit 12, ich weiss ganz genau, was wichtig ist und was nicht. Er hat seinen eigenen Kopf, er geht seinen eigenen Weg. Um ihn mache ich mir diesbezüglich keine Sorgen mehr.
Du polarisierst eigentlich wie kein Zweiter. Ist dir das bewusst oder machst du das vielleicht sogar absichtlich teilweise mit deinen Kommentaren?
Nein, mache ich nicht. Das zweite Spiel, das ich 1998 kommentieren durfte, als Kommentator, das Spiel zwischen Italien und Chile. Und dort habe ich die ältere Generation als Correga-Tabs-Fraktion betitelt. Das hat dann Lampen gegeben. Das heisst, ich weiss seit dem zweiten Spiel, das ich kommentiert habe für das Fernsehen, dass die Leute finden, ich finde den Rufer noch gut. Und andere finden den Rufer nicht so gut. Mit dem spiele ich nicht, aber ich probiere meinen Weg zu gehen. Und ich bin froh, habe ich es geschafft, dass ich mich niemandem angeglichen habe. Ich muss tendenziös angeglichen haben. Ich versuche, einen Mittelweg zu gehen. Der Mittelweg bedingt, dass man den Leuten zulässt, von beiden Seiten. Und eben dann die Mitte versucht zu definieren. Aber dass man jetzt mit dem spielt, nein. Das Einzige, was ich daraus nehme, ist, ich weiss, ich kann es nicht ändern. Ergo bin ich bewusst so, wie ich bin. Und ich benenne die Sachen. Ich habe kein Problem, wenn Leute mich dann kritisieren.
Ab und zu haust du einen raus, der über die Landesgrenze ausgeht. Zuletzt zum Beispiel gerade beim 16-Viertelfinale zwischen Kanada und Südafrika. Ich denke mir schon, ein besonderer Wunsch, den du da geäussert hast.
Ja, es ist so furchtbar langweilig. Auch hier wieder, es ist schön, dass...
Auch hier wieder ist es gesagt.
Nein, ja, wir können Flitzer organisieren, die da hinten durchrennt.
Nein, hochinteressant. Ich sage, auch hier wieder gilt Folgendes. Ich darf Gott sei Dank sagen, was ich will. Also ich bin nicht eingeschränkt und darf mich selber sein. Da bin ich meinem Arbeitgeber enorm dankbar. Wenn etwas langweilig ist, finde ich, dann darf man auch sagen, dass es langweilig ist. Und weil ich das nicht immer wieder sagen wollte, habe ich einfach versucht, eben den Match so zu schauen, wie ich noch daheim schauen würde. Ich finde Fußball nach wie vor nicht der Nabel der Welt. Es ist die schönste Nebensache der Welt. Nebensache fest und fett geschrieben. So, dass ich mich auch darum bemühen kann, das jetzt nicht als Epizentrum des Wissens anzuschauen, sondern es ist ein Hobby und kann mich entsprechend
wissen. Also Spruch nicht vorbereitet, oder, aber den Flitzer im Hinterkopf gehabt, dass du ihn vielleicht mal bringst oder so, wenn es so weit
Nein, kommt. Man schaut irgendwie runter und dann kommt einem etwas in Sinn. Ich habe einen wunderbaren Assistenten, Elias Oswald, der natürlich den Match von daheim aus schaut. Der hat noch eine andere Optik. Und dann entsteht plötzlich aus dem Dialog, wir schreiben uns während dem Match immer per iMessage Nachrichten, Informationen zu. Also dort findet Kommunikation statt. Und plötzlich entwickelt sich aus einem Satz ein Gedanke und das ist hier auch passiert.
Wir sind alle jetzt schon ein paar Wochen da. Du hast ein kleines Kind daheim, Frau, die wartet. Wie schwer ist es für dich?
Das ist schwierig. Also, wir haben auch Kinder. Und wenn man unterwegs ist, dann schneckelt das einem an. Ich merke es jetzt noch viel mehr. Oder? Du wirst älter und hast eigentlich schon fast mit dem ein bisschen abgeschlossen gehabt, mit Kind. Und jetzt ist die kleine Elisa da. Ich vermisse sie sehr. Ich vermisse Delia natürlich auch sehr. Ich habe aber das Glück, dass mit den modernen Kommunikationsmitteln, FaceTime und WhatsApp, kannst du ja die Nähe auch ein bisschen schaffen. Das machen wir eigentlich täglich. Am Morgen, wenn sie aufsteht, die Kleine, bin ich mit dabei. Und wenn sie am Abend ins Bett geht, versuche ich auch mit dabei zu sein. Und das funktioniert, weil sie realisiert, dass es auch der Papi muss sein. Also darum, es ist schwierig, aber Delia kennt mich nicht anders. Meine Familie kennt mich nicht anders und darum akzeptieren sie das auch.
Herzlichen Dank, sind ihr da gewesen. Danke vielmals, Sascha, für den Besuch.
Merci für die Einladung.